Es ist wieder Herbstzeit. Die Blätter in den Bäumen fangen an, sich zu verfärben. Und um noch mehr Farbe in euer Leben zu bringen, sind wir wieder fruchtig frisch unterwegs mit Tomate Mozzarella, eurem Lieblingspodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen.
Moin! Nicht nur die Blätter verfärben sich, sondern auch die Gesichter der HSV-Fans. Wenn man sich das Spiel von gestern nochmal reinzieht und nochmal sieht, 20 Torschüsse und 0, also und irgendwie von den Expected Goals irgendwie 5,3. Ja, aber nicht einen reingemacht. Das war so ein bisschen so ein Tüte-Style-Erlebnis. Aber nicht schlimm, unsere Gemüter haben sich wieder beruhigt und durch die Uhrumstellung hatten wir teilweise zumindest auch länger Zeit zum Schlafen. Kurzer Fun Fact: Wer kleine Kids hat, die Kids wissen nichts von der Uhrumstellung, weder vor noch zurück. Genau. Und damit herzlich willkommen. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Hier an dieser Stelle Tomate Mozzarella. Genau, wir sind fruchtig frisch unterwegs, haben eine wunderbare Folge für euch vorbereitet und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns gefunden habt. Cenk, wie geht's? Ich sehe, bei dir scheint gerade ein bisschen die Sonne rein. Erzähl mal ein bisschen.
Oh yes, bei mir scheint gerade die Sonne rein. Es ist wundervolles Herbstwetter hier bei mir. Mir geht es hervorragend. Ich muss sagen, wieder. Es ist ja jetzt die Jahreszeit, wo dieser typische Satz kommt: Es geht rum. Das heißt, jeden erwischt es mal. Das ist wie so ein bisschen russisch Roulette. Nur, dass man statt Kugeln dann halt die Grippe abbekommt. Mich hat es Gott sei Dank nicht so stark erwischt, aber doch auch eine starke Erkältung gehabt die letzten Tage. Man hört es noch ein bisschen, aber jetzt bin ich wieder fruchtig frisch unterwegs. Ansonsten geht es mir wunderbar. Dem VfB kann man wieder zuschauen. Ich sag mal, alles im Lot. Ich kann mich nicht beklagen. Will mich auch gar nicht beklagen. Was ich aber noch sagen wollte, Hans, Expected Goals. Wenn zum Beispiel der Expected Goal Wert bei 0 ist und die schießen trotzdem ein Tor, wie funktioniert das? Also, wer berechnet das? Schauen die dann, wie oft aufs Tor geschossen wird, wie knapp die Bälle vorbeigehen und rechnen dann aus, okay, jetzt hätte eigentlich ein Tor fallen müssen. Weil ich habe letztes Beispiel, da kam ein Schuss und dann stand dran Torwahrscheinlichkeit 3% und ich denke mir so, hä? Nee, die Torwahrscheinlichkeit ist ja jetzt 100%, weil der Ball ist ja im Tor.
Ich glaube, diese Torwahrscheinlichkeit ist ein bisschen wie die Regenwahrscheinlichkeit. Also aus der Position mit dem Schuss haben quasi 3% der Spieler quasi getroffen. So wie bei der Regenwahrscheinlichkeit ist ja irgendwie bei 40% dieser Wetterlage gab es Regen und bei eben 60% nicht. Und das ist eben dieses Komische bei Toren, weil es gibt ja so viele Positionen auf dem Feld und da dann immer auszurechnen, wie wahrscheinlich das ist, da ein Tor zu machen. Ich glaube, ein Elfmeter hat ein Dings von 0,8. Also in 80% der Fällen ist da auf jeden Fall das Tor drin. Gestern nicht.
Einstellungskriterium für Tütespieler ist, glaube ich, dass sie eine durchschnittliche Torwahrscheinlichkeit von maximal 7% haben, realistisch betrachtet. Trotzdem funktioniert's.
Und das ist die Hauptsache. Funktionieren tut auch sehr gut bei diesem Wetter eine Kürbissuppe. Deswegen, ich weiß nicht, es gibt so Worte, je öfter man die sagt, desto witziger wird es irgendwie. Weißt du, stell dir vor, du sagst jetzt hintereinander 100 Mal Kürbis und dann wird aus dem Ü
Kürbis, Kürbis,
irgendwie,
Kürbis, 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 Kürbis,
dann wird
Kürbis,
aus dem Ü ein Ö irgendwie so ein Egal, probiert es einfach mal aus. Wir wollen euch jetzt nicht länger aufhalten. Ich habe nämlich ein wunderbares Spiel mitgebracht und zwar nicht Berg oder Abendessen, sondern Berg oder Kürbis.
okay,
Bist du?
expected Kürbiswert ist bei mir 15. Ab dem 15. Mal fange ich an, Kürbis zu sagen.
Bist du ready?
Ich bin hoffentlich ready, ja.
Okay, Mousquet de Provence. Berg oder Kürbis?
Also es klingt auf jeden Fall sehr französisch. Ich kenne nur Kräuter der Provence. Da das was ist, was mit Lebensmitteln zu tun hat, sage ich, es ist ein Kürbis.
Tatsächlich, es ist ein Kürbis, eine französische Sorte mit tief gerippter Form und süßem orangefarbenen Fleisch, wird oft zu Suppe oder Pürees verwendet. Piz Bernina. Berg oder Kürbis?
Piz Bernina. Herkunft hätte ich erstmal auf Italien getippt. Es klingt ein bisschen wie der San Bernardino. Und ich würde sagen, das ist ein Berg.
Ist tatsächlich ein Berg. Mit 4049 Metern ist es der höchste Gipfel der Ostalpen, der in der Schweiz liegt, an der Grenze zu Italien.
Wie werden eigentlich Berge vermessen? Jetzt mal unter uns. Also, das ist ja immer relativ genau. Ich frage mich, wie? Also, da braucht ja nur ein Stein abbröckeln von der Spitze, dann passt das ja schon nicht mehr.
Ich glaube, man geht da mit so einem GPS-Gerät hoch und hat dann die Höhe. Oder man macht mit so einem Satellitenbild, das scannt ja so ein bisschen so die Erde und dann sieht man, wie hoch die Erhöhung ist.
Ich glaube, wenn da einer hochgeht mit GPS-Gerät und guck mal, wenn der so läuft, wie wir laufen, also nicht ganz gerade da hoch, sondern hier so abkürzungsmäßig unterwegs ist, stell dir vor, die schicken da uns hoch zum Vermessen, dann hat der Berg plötzlich nur 2500 Meter oder so, 2507.
Ja, das kann natürlich passieren, aber deswegen sind wir ja nicht im Vermessungsamt.
So.
So nämlich. Okay, weiter geht's. Und zwar Tonda Padana. Berg oder Kürbis? Tonda Padana.
Erinnert mich ein bisschen an Grana Padano, diesen italienischen Hartkäse. Von dem her esse ich übrigens sehr gerne. Ist
Ja, aber es
einmal
ist nicht
Tipp.
die Frage, ob Käse oder
Ich
Kürbis, sondern.
hab das Spiel schon verstanden. Apropos Berg oder Kürbis. Das erinnert mich an den italienischen Hartkäse. Kleiner Tipp, der ist günstiger, als wenn ihr den Parmesan kauft. In aller Regel. Ich würde sagen, es ist ein Kürbis.
Es ist tatsächlich eine italienische Sorte aus der Po-Ebene. Und zwar ist der rund orange-grün mit intensivem Aroma. Und man kann den super in Ravioli verarbeiten. Weiter geht's. Berg oder Kürbis? Weißkugel.
Kugel oder Kogel?
Kugel. Wie die Kugel.
Wie die Kugel. Bild von den Lindor-Kugeln im Kopf, die ja was zu essen sind. Aber ich sage trotzdem, es ist ein Berg.
Es ist tatsächlich ein Berg. Und zwar mit 3739 Metern ist es ein Berg an der Grenze zwischen Österreich und Südtirol. Weiter geht's mit einem Begriff, der auf jeden Fall französisch ist. Deswegen entschuldige ich mich schon vorher für meine Aussprache. Rouge Fief de Tams. Berg oder Kürbis?
Das klingt wie so eine Boyband.
Ja! Ja, klar, also nach den Alpalacas sind wir dann die Rouge Fif de Etams.
Und wir touren dann quasi durch den Elsass und
Ist nur die Frage, ob wir in den französischen Alpen dann auftreten, nur oder halt gehäuft oder dann auf verschiedenen Kürbisfesten.
ja, aber dann müssen wir uns sputen, weil ich glaube, so lange ist die Kürbissaison nicht mehr. Ich weiß das immer, weil in Ludwigsburg ist diese Kürbisausstellung.
Ja, die ist doch dabei bei dem Schloss, oder?
Genau, richtig, ja. Da, wo auch der Märchengarten ist. Kleiner Ausflugstipp, lohnt sich immer, solange die ist. Ist wirklich super schön. Lohnt sich aber auch außerhalb der Kürbissaison, einfach mal den Märchengarten zu besuchen mit seinen Kids. Habe ich früher als Kind sehr geliebt, tatsächlich, weil ich finde, Märchen ist immer so eine schöne Art, andere Welt einzutauchen für Kinder.
Ja, nicht nur für Kinder. Ich meine, Herbstzeit ist ja auch Harry Potter Zeit. Bei einem Streaming-Anbieter gibt es die Filme auf jeden Fall auch schon und sind freigeschalten. Die sind ja tatsächlich auch immer begrenzt irgendwie auf eine gewisse Zeit freigeschalten und dann kann man die irgendwann nicht mehr sehen bei den Streaming-Diensten. Gratis bei Netflix kann man die gerade anschauen. Also wer im Harry Potter-Fieber ist, schaltet da einfach rein. Wir haben auch schon angefangen, den ersten Teil jetzt anzuschauen. Das ist Kindheit. Und da fragt man sich natürlich, unsere Nichten und Neffen, ist es auch so, dass die sich da interessieren? Und es ist ja witzig, weil das ist ja schon eine andere Generation. Und da fragt man sich vielleicht, ob das eigene Kind dann sich auch dafür interessiert irgendwann oder nicht oder wie oder was. Aber da denke ich, die werden dann eventuell eher mit der Serie, die jetzt demnächst erscheinen soll und auch über 10 Jahre die Veröffentlichung sich ziehen soll, vielleicht damit aufwachsen. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie das wird, weil man hat ja irgendwie so ein geprägtes Kopf im Bild, geprägtes Bild im Kopf, wie die einzelnen Charaktere aussehen und wie das da alles aussieht in der Harry Potter Welt. Einerseits natürlich die Bilder, die erzeugt worden sind, als man das selber gelesen hat, und dann aber auch die Bilder, die man jetzt hat, wenn man die Filme anschaut. Und ja, da hat man ja schon beim Filmeschauen immer verglichen, ah, ist das jetzt so, wie man sich das selber vorgestellt hat oder ganz anders? Und jetzt kommt eben noch mal eine dritte Perspektive dazu mit dieser Serie, die da entsteht. Finde ich auch gut, dass die sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Filme noch mal nachdrehen und noch mal irgendwie nur mehr Szenen reinbringen, um da dann eine Serie entstehen zu lassen, sondern noch mal einen ganz anderen Ansatz haben und so auf Harry Potter und das ganze Geschehen blicken.
Ja, also man, was die Serie angeht, ich finde, oder man liest oft, da spalten sich die Geister. Die einen sagen, ja, finden sie super, dass das nochmal anders beleuchtet wird. Die anderen hätten sich vielleicht gewünscht, dass man auch mal mehr auf die Entstehung der verschiedenen Häuser und die Vorgeschichte ein bisschen eingeht. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wie er die Serie im Endeffekt findet oder nicht, ob er sie anschauen möchte oder nicht. Ich denke, die Harry Potter Kids der ersten Generation oder viele davon sehen es vielleicht ein bisschen kritischer und bleiben dann lieber bei den Filmen. Das kann alles gut möglich sein. Muss sich jeder selber sein Bild machen. Was ich aber gut finde, was für mich eigentlich schon seit Jahren die logische Konsequenz ist, es gab doch mal dieses Pokémon Go Spiel von Niantic. Und die überlegen, ich weiß nicht, ob es schon konkreter wurde, eine Art Harry Potter Go zu machen. Wie krass wäre das? Stell dir vor, du läufst durch einen Park und da sind lauter so kleine Zaubermäuse, die dann rumlaufen und Zaubersprüche mit ihrem Handy, sag ich mal, an auf virtuelle Gegner feuern. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee super. Ich unterstütze das. Ich bin da voll dafür. Dann kommen die Kinder auch mal wieder in die frische Luft, trotz Handy. Das war bei Pokémon Go damals, finde ich, der gute Punkt. Die Leute dann rausgekommen sind. Harry Potter Go. Wenn es soweit ist, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir testen es aus und schauen, ob das für euch sein könnte.
Jetzt haben wir uns gegenseitig verzaubern lassen von der Erzählung von Märchen und von Harry Potter und sind ein bisschen von unserem Spiel abgekommen. Und zwar spielen wir immer noch Berg oder Kürbis. Und die Frage, ob Rouge Fief de Thames ein Berg oder ein Kürbis ist.
Ich sag, es ist ein Berg.
Es ist tatsächlich ein alter französischer Cinderella-Kürbis. Er ist flach, stark gerippt und tiefrot. Häufig wird er in der gehobenen Küche verwendet. Also wenn du irgendwo auf der Karte Rouge Fief de Thames siehst, dann weißt du, ah, das ist ein Kürbis.
Jetzt stell dir vor, du kriegst statt einer normalen Kürbissuppe, wie sie halt überall steht, plötzlich eine Rouge Fief de Thames-Suppe. Da weiß ich doch auch nicht, was ich da auf dem Teller bekomme.
Ja, stimmt, aber man lässt sich ja drauf ein und freut sich, weil gerade in guten Restaurants schmeckt es ja immer oder der Koch, die Köchin hat sich ja immer was dabei gedacht
Das ist
und
dein
meistens.
Statement. In guten Restaurants gibt es kein schlechtes Essen.
Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Oder ich kriege Geld zurück.
Ja, gut, die können ja dann sagen, es schmeckt, aber es schmeckt halt vielleicht nicht dir.
Ja, stimmt. Ja, wenn es so um, weißt du, die Kombination aus Ziegenkäse, Honig und Birnen und Walnüssen ist, dann bin ich raus. Das tut mir leid. Irgendwie, das ist nicht meins.
Es gibt viele, die sagen, so Ziegenkäse schmeckt ihnen ein bisschen zu arg nach Ziege dann, nach Stall. Muss man mögen. Also ich persönlich habe damit kein Problem, aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Sonst bräuchte man nur eine Restaurantkette und das auf der ganzen Welt, wenn alles gleich wäre. Das wäre schön, aber das ist nicht.
Nee, vor allen Dingen braucht man das auch nicht, weil man sich ja auch immer wieder auf was Neues probieren kann und sollte. Apropos Neues ausprobieren. Ich habe letzte Woche Kulturen geschenkt bekommen. Und zwar Kefirkulturen. Ich war in letzter Zeit häufiger mal Kefir einkaufen und da kostet der Liter ja irgendwie, weiß nicht, zwischen 2 und 3 Euro oder noch mehr. Jetzt habe ich so Kefirkulturen, man nennt es so Kristalle, aber die sind trotzdem, sind es, also es ist nicht so wie Diamant, sondern eher so wie bei körniger Frischkäse, diese körnigen Frischkäse-Börbels. Und das sind quasi Kefirkulturen und daraus mache ich jetzt meinen eigenen Kefir. Und das läuft so, ich tue diese Börbels in eine Glasflasche. Ganz wichtig, wenn ihr Kefir herstellt selber, keine Metallsachen nutzen. Also ihr braucht Dinge aus Glas oder Plastik, weil Metall diesen Kulturen irgendwie schadet und die nicht richtig arbeiten können. Also in diese Glasflasche tue ich diese Kefirkulturen und schütte dann einfach Milch drauf. Wichtig ist, woraus ernähren die sich? Die ernähren sich aus der Laktose der Milch und produzieren dann quasi so eine Art Quark auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ein bisschen Kohlensäure, die da entsteht. Deswegen empfehle ich euch tatsächlich, den Kefir selber zu machen, weil das ist vom Geschmack her nochmal eine ganz andere Liga als Kefir, den ihr überall kaufen könnt. Und ihr habt tatsächlich diese lebenden Kulturen, die ja gut für Magen und Darm sind, auf jeden Fall hundertprozentig in eurem Kefir drin. Und dann stelle ich den quasi 2 Tage in den Keller, also da, wo es kühl ist. Da braucht der Kefir ein bisschen länger. Wenn ich den bei Zimmertemperatur stehen lassen würde, dann bräuchte der wahrscheinlich nur einen Tag. Und dann sieht man, wie sich das quasi entwickelt, wie aus der Milch dann ja so eine Art, ich sage jetzt mal, flüssiger Quark wird. Und dann gieße ich das Ganze ab, hau das durch einen Sieb, tue das in eine Karaffe und habe dann selbstgemachten Kefir alle 2 Tage. Und das ist der Hammer. Vor allen Dingen, wenn man das mit Blaubeeren zum Beispiel mischt und das dann durch so einen Smoothie Maker haut, echt, also wirklich sehr, sehr lecker, sehr deliziös und irgendwie was Cooles, weil es ist so ein Stück weit etwas selbst gemacht zu haben. Ich weiß nicht, dieses Gefühl hat man einerseits beim Gärtnern, wenn man irgendwie Anfang des Jahres so kleine Sonnenblumenkerne einsetzt und dann im Herbst sieht, wie so 3 Meter hohe Sonnenblumen dort gewachsen sind. Oder auch jetzt ist Zwiebelzeit, also wer einen Vorgarten oder einen kleinen Garten hat, kauft euch Blumenzwiebeln einfach im Baumarkt oder im Gartencenter eures Vertrauens und packt die in die Erde. Also schön nicht oben drauf natürlich, sondern ein bisschen einbuddeln. Und dann werdet ihr ja zu Ostern im Frühjahr richtige Freude dran haben, wenn diese ganzen Blumenzwiebeln dann aufgehen und ihr wunderschöne Blumen in eurem Garten habt. Und diese Blüten des Selbstgemachten sind eben halt momentan der selbstgemachte Kefir.
Kurze Frage noch, Hans, weil Blumenzwiebeln ist ja sowas, keiner weiß, wo sie herkommen. Die sind plötzlich da und wir kaufen sie im Gartencenter unseres Vertrauens. Ja, schon fertig. Wie ist das mit Kefirkulturen? Kann ich die, wenn ich mir jetzt einen fertigen Kefir kaufe, dann die Kulturen abschöpfen und die dann nehmen, um selber Kefir zu machen?
Das ist eine witzige Frage, weil das ist ähnlich wie mit Bierhefe. Weil du brauchst zum Bierbrauen, brauchst du ja Bierhefe. Und in manchen guten Bieren sind diese Bierhefen tatsächlich drin bei naturtrübem Bier. Und da könnte man theoretisch die Hefe nehmen. Bei aber pasteurisierten Bieren, wie die ganzen großen Bieren, da ist es einfach alles kaputt gemacht. Und so ist es tatsächlich leider auch bei dem Kefir, den man kauft größtenteils, der ist pasteurisiert und da sind die Kulturen dann einfach tot. Einfach auch aus dem Grund, weil wenn die weiter arbeiten würden, dann bläht sich das ja auf durch diese Kohlensäure und die Gefahr besteht natürlich auch, dass das platzt oder also je nachdem, in was für einem Gefäß das dann ist, dass dann zu viel Druck entsteht. Deswegen hat dieses Abtöten der Kulturen quasi zweierlei Vorteile in Anführungsstrichen. Einerseits, dass die Dinger nicht platzen und andererseits natürlich auch, dass du es selber zu Hause nicht nachmachen kannst. Aber das Coole ist, diese Kulturen, die vermehren, also ich habe jetzt schon ein Drittel mehr dieser Kristalle gezüchtet als sich letzte Woche hat. Also innerhalb einer Woche ist es um ein Drittel mehr geworden. Und ich muss jetzt schon auf die Suche gehen nach jemand, der eventuell dann auch Kefir machen möchte. Also wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich dir einfach welche mitbringen. Und dann kannst du auch in das Kefir-Game mit einsteigen. Das ist so ein bisschen wie dieser, ich weiß nicht, ob du den Kuchen kennst, Hermann. Das war bei uns im Studium, war das mal so ein Ding. Das ist auch so ein Teig, den bekommt man, und dann muss man am ersten Tag muss man irgendwie Mehl dazugeben und lässt den dann einfach, man lässt den Teig einfach stehen. Dann nächsten Tag tut man da dann Zucker dazu und so weiter und so fort. So hat man jeden Tag, packt man eine Zutat dazu und hat dann nachher einen riesen Teig, macht den dann in 6 Portionen. Und davon gibt man dann quasi 2 weiter und hat den restlichen Teig quasi für sich, um den Kuchen zu backen. Und so ähnlich ist es mit dem Kefir und den Kefirkulturen eben auch, dass die immer mehr werden und man dann dementsprechend das auch weiterreichen kann. Oder wenn alle gesättigt sind von den Kefirkulturen, dann kann man natürlich auch die Kefirkulturen abschöpfen und die dann dementsprechend wegtun, wenn es keiner will, weil es bringt ja auch nichts, die Kefirkulturen zu erhalten und dann innerhalb von einer halben Stunde Kefir zu produzieren, weil es muss ja immer weitergehen. Also es geht jetzt auch nicht, dass man völlig aufhört. Man kann aber die Kefirkulturen auch in den Urlaub schicken, indem man die in den Gefrierbeutel tut mit einem bisschen Milch und das zum Beispiel in die Gefriertruhe packt oder wenn man die kürzer in den Urlaub schicken möchte, dann packt man die ebenfalls in Gefrierbeutel mit bisschen Milch und packt die in den Kühlschrank. Also das geht schon, dass man das ein bisschen überbrückt, aber es geht auf jeden Fall immer weiter mit diesen Kulturen. Und die wollen ja auch irgendwie leben.
Es erinnert mich so ein bisschen an das Prinzip Sauerteig. Da gibt es ja inzwischen sogar eigene Sauerteig-Hotels, dass wenn du quasi in Urlaub fährst, dass die dann quasi sich weiter um deinen Sauerteig kümmern. Und der muss ja auch, der bedarf ja auch stetiger Pflege und Aufmerksamkeit. Und im Prinzip ist es beim Kefir so, man könnte da ein Netzwerk draus spannen. Man könnte quasi Kefir-Networking betreiben, weil man die Kulturen ja weiter züchten kann, die sich vermehren und man dann quasi auch was Gutes weitergeben kann. Ja, ich finde, die Menschen fangen wieder an, in die Richtung Darmgesundheit und gesunde Darmflora allgemein zu gehen, schauen wieder mehr darauf, dass ihre Mikrobiom ins Gleichgewicht kommt, dass man einfach, sage ich mal, darüber kann man ja viel steuern, seine Gesundheit, man kann seinen Appetit wieder regulieren, man kann seine Hormonausschüttung wieder ein Stück weit regulieren, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was da auch dazu beitragen kann und wo jetzt auch wieder vermehrt, sage ich mal, die Leute sich mit beschäftigen, ist Fermentierung. Gerade, sage ich mal, Gemüse kann man sehr gut fermentieren, ist gut für den Darm. Macht es dadurch natürlich auch länger haltbar, weil man es eben in dieser Wasser-Salz-Mischung dann hat. Entwickelt ja auch dann ein Stück weit durch diesen Fermentierungsprozess. Schmeckt auch super gut und ist dazu noch gesund. Also viele Möglichkeiten, sich da was Gutes zu tun. Nutzt es einfach. Trinkt nicht nur die 1,5% Milch vom Aldi, Lidl oder Supermarkt eures Vertrauens, sondern nutzt das Sortiment, das es gibt oder werdet selber aktiv.
Genau, sich was gönnen ist auf jeden Fall immer gut. Ich gönne mir, glaube ich, heute noch einen schönen Spaziergang in der Sonne. Du siehst auch hier im Hintergrund, scheint es schon langsam rein und spitzelt. Oder ich fahre eine Runde Skateboard.
Ehrlich, hast du wieder das Skaten für dich entdeckt? Was ist das?
Das ist ein
Nee.
Fingerskate. Das ist ein Fingerskateboard.
Gibt's es
Kennst du
wieder?
das noch?
Ja,
Ja.
klar. Boah, hast
Sau
du auch so.
geil, ey.
Da gibt es ja auch diesen Skatepark dazu, weißt du, wo du dann grinden kannst und wo du eine Halfpipe mit dabei hast und so.
Ja, ich hatte mir früher einen selber gebaut, so aus Papprollen und also aus alten Küchenrollen und so und aus Pappmaché letztlich.
Das ist cool.
In diesem Sinne, viel Spaß mit den verschiedenen Kürbissen und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt.
Tomate Mozzarella. Euer fruchtig-frecher Kürbis-Podcast. Bis dahin. Ciao.
Ciao.